Das Thema Geld ist immer nicht so ganz einfach, weil jeder so seine eigene Wahrnehmung so hat. Ne? Was ist Reichtum, was ist Armut und irgendwie so. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen praktischer. Ne? Wer von euch ist in seinem Leben noch nie geflogen? Noch nie geflogen. Wer ist in seinem Leben noch nie geflogen? Boah, das ist krass. Ihr seid alle schon mal geflogen. Okay, ihr gehört zu den 5% in der Welt, die schon mal geflogen sind. Also ihr gehört zu den Reichen. Das ist doch schon mal dann geklärt, oder? Dann haben wir das. Also dann haben wir zumindest die Diskussion von Reichtum und Armut haben wir erstmal jetzt vom Tisch. Ja, das ist doch schon mal super. Ich bin auch gerade geflogen. Ich war vor ein paar Tagen, bin ich von Israel wiedergekommen. Und wir machen das manchmal ganz gerne, dass wir uns so fragen, so, was fandet ihr jetzt am nettesten im Urlaub oder was war jetzt beeindruckend in den Tagen oder irgendwie sowas. Und wir waren unter anderem in Kapernaum gewesen. Das ist ein kleiner Ort gewesen, in dem Jesus gelebt hat eine Zeit lang. Und Henrik sagt, das fand er sehr beeindruckend, weil man anhand der Grundrisse, die man noch sehen kann, das ist ja häufig so, da sind dann so ein, zwei Steinreihen stehen, ne, den Rest muss man sich dann irgendwie immer denken. Aber diese ein, zwei Steinreihen, die da stehen, ist so, dass diese Fläche hier jetzt, also ich habe das mal so grob überschlagen, würde ich mal sagen, war der Wohnraum für ungefähr 150 Menschen. So grob. Ne? Also man weiß etwa die Familiengrößen aus der Zeit und dann sieht man diese Häuser. Manche sind so Einraumhäuser, wobei Raum, ne? Also das wäre jetzt hier eher die luxuriöse Variante, also zwei so Elemente, das ist dann so ein Raum. Ne? Also so. Und das hat Henrik beeindruckt, weil er irgendwie auf einmal gesehen hat, in welchem Setting bewegt sich eigentlich so die biblische Geschichte. Also wenn Jesus anfängt, über Reichtum und Armut zu reden, über das Leben zu reden, dann ist das Setting, in dem er redet, eben völlig anders als das, in dem wir uns befinden. Und das macht es auch, finde ich, gar nicht so ganz leicht. Also man kann natürlich einfach jetzt die Texte nehmen und die jetzt versuchen, in die Gegenwart zu schaufeln und so zu tun, als wenn alles, was da gesagt ist, heute so für uns komplett anwendbar wäre. Aber man muss ja immer sich fragen, so, ja, was ist das in unserem Setting? Und so, das mal so als Einstieg. Wenn wir über Armut und Reichtum reden, dann wird es, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Deswegen wäre es mir lieber, dass wir uns darauf konzentrieren, dass Jesus redet. Also nehmt euch gedanklich euren Kaffee, wenn ihr den nicht schon habt, gedanklich. Setzt euch an den Küchentisch und Jesus setzt sich dazu. Und jetzt fangen wir mal an, über Armut und Reichtum zu reden. Es ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, ob wir jetzt einfach nur so reden über Reich und Arm und wie machen wir das und irgendwie sowas, oder ob wir Jesus in die Augen schauen und Jesus mit uns redet und wir wissen, dass er gut ist, dass er Gutes für uns will. Ich folge jetzt mit ziemlich vielen Bibelstellen dem Lukas-Evangelium und werde einmal so kurz rüber switchen ins Johannesevangelium, weil es da eine Passage gibt, mit der man das deutlicher machen kann, eine Geschichte. Aber ansonsten gehe ich einfach so das Lukas-Evangelium längst. Das liegt auch mit daran, weil im Lukas-Evangelium verhältnismäßig viele Sachen erzählt sind, die irgendwie zu tun haben mit, ich sage mal, der sozialen Frage, mal das ganz abstrakt gesagt. Ich fange an im Lukas 6. Und da in den Versen 20 und 21. Jesus blickte auf die große Schar seiner Jünger, die Männer und Frauen, und sagte: Freut euch, ihr Armen. Ihr werdet mit Gott leben in seiner neuen Welt. Freut euch, die ihr jetzt Hunger habt. Gott wird euch satt machen. Freut euch, die ihr jetzt weint. Bald werdet ihr lachen. Und zurück auf den Einstieg meiner Predigt. Wir sind nicht gemeint. Also wir hungern nicht. Wir sind nicht arm. Es gibt eine andere Erzählung zu diesem Text, die im Matthäus-Evangelium steht, Kapitel 5, das ist der Einstieg in die Bergpredigt. Und da heißt es, die Armen im Geist. Und Ich kenne Ausleger, die diese Stelle jetzt auch nehmen und sagen, ja, aber mit Matthäus merken wir doch, es geht eigentlich gar nicht um Geld, es geht nicht um physischen Besitz. Deswegen lese ich mal unseren Part vor, Vers 24 und 25. Aber weh euch, ihr Reichen, ihr habt euren Anteil schon kassiert. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet weinen und klagen. Also das Thema Armut und Reichtum ist in der Bibel nicht einfach. Und am schwierigsten ist es eigentlich, wenn man bei Jesus angekommen ist. Also wenn ich das so über die Bibel hinweg beschreiben würde, dann würde ich sagen, also gehen wir mal die ersten 11 Kapitel der Bibel, springen wir über die mal rüber. Und wenn wir mit Abraham anfangen, dann würden wir sagen, okay, Abraham, mit dem die ganze Heilsgeschichte beginnt, so die direkte und irgendwie sowas, ne, der hatte richtig Schotter, ja, der hatte richtig Geld. Der konnte irgendwann mal Könige, wir würden sagen Stammesfürsten, fragen, dass, weil sein Schwager, der ist gekidnappt worden und so, ne, dann ist er mit ein paar hundert Mann, konnte der hingehen und konnte sagen, ich brauche eure Soldaten. Und also der hatte Macht, der hatte Einfluss, der hatte Geld. Und wenn wir jetzt von Abraham so weitergehen, dann merken wir so durch die Bibel hinweg, dass es eigentlich erst so richtig bei den Propheten, das ist ein paar hundert Jahre später, in unserer Bibel ein paar hundert Seiten später, erst bei den Propheten es so anfängt, Geld könnte ein Problem sein. Weil es zum Beispiel uns innerlich unabhängig macht von Gott. Es gibt dann in den Sprüchen eine schöne Geschichte, ein schönes Wort, das das gut ausdrückt. Herr, gib mir doch, dass ich nicht zu wenig habe, so arm bin, dass ich in der Gefahr stehe zu stehlen und dass ich nicht so reich bin, dass ich meine, dich nicht zu brauchen. Das ist, finde ich, das reicht ja so ein bisschen als Kalenderspruch für so grob zu sagen, okay, das ist schon mal ein gutes Gebet. Und dann gehen wir zu Jesus, wenn ihr wollt, ist das der Tiefpunkt, was uns Reiche angeht. Also Jesus ist krass. Also das ist an vielen Themen, aber am Thema Reich und Arm ist er unangenehm. Die gute Nachricht ist, aber die werde ich euch heute ersparen, die gute Nachricht ist, dass danach bei Paulus und Petrus und der ersten Gemeinde, dass es dann beim Thema, wie gehen wir um mit Arm und Reich und irgendwie sowas, ne, dass da zum Beispiel den Reichen gesagt wird, dass sie sich nicht erheben sollen. Und der Gemeinde insgesamt wird gesagt, dass die Reichen keine besseren Plätze haben sollen als die Armen. Also ihr sitzt alle auf denselben Stühlen. Das haben wir schon richtig gemacht. Ja? Also so, das ist irgendwie im, und wer da hinten sitzt, ist selber schuld. Ne? Also das ist ungefähr so die Geschichte, die wir da haben. Aber jetzt sind wir bei Jesus. Der Sohn Gottes. Der Herr der Herrlichkeit, der Erlöser der Welt. Und stellt euch eben dieses Setting vor. Jesus ist vor einer großen Menge und predigt dieses Wort. Wir sind jetzt hier ungefähr 100 Leute. Wir haben vorhin festgestellt, dass wir zu den 5% Reichen gehören. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben es hier mit einer Masse von 2000 Leuten zu tun. Alle ärmer als wir, also bis auf die 100, die hier sitzen. Alle ärmer als wir. Und dann haben wir so die Weltbevölkerung ungefähr da sitzen. Und jetzt predigt er dieses Wort. Und für die meisten, die dieses Wort hören, ist das gute Nachricht. Das Fremdwort für gute Nachricht heißt Evangelium. Euangelion, eu ist gut und Angelion ist die Botschaft. Und das, wenn man das so rüber latinisiert, Evangelium. Also für die allermeisten Menschen ist das, was Jesus sagt über Arm und Reich, eine gute Nachricht. Für die meisten. Und das hat Leute gezogen. Leute haben darauf reagiert. Und es ist bis heute so, dass wenn das Evangelium gepredigt wird, dann wird es eben mehr den Armen als den Reichen gepredigt, weil es einfach mehr Arme als Reiche gibt. Ich gehe mit euch jetzt einmal in die versprochene Johannesstelle, im Johannes 6. Da gibt es die Erzählung, die ein bisschen bekannter ist, dass Jesus mal an einem bestimmten Ereignis Brot und Fisch vermehrt hat. Die Leute satt gemacht hat mit kaum was an Zeug, was sie so hatten. Und ich lese mal Kapitel 6, Vers 26 und 27. Jesus antwortete: Amen, ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Also ein Großteil der Leute, die Jesus gefolgt sind damals, waren Menschen, für die es ein Grund war, Jesus zu folgen, dass sie genug zu essen hatten. Das ist das, was Jesus hier sagt. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Ich will einfach, dass wir so ein bisschen innerlich reinkommen und sagen, wenn Jesus anfängt, über Arm und Reich zu reden, dann haben wir es hier nicht irgendwie mit diesem Setting hier zu tun. Dann ist das keine volkswirtschaftliche Vorlesung. Sondern wenn wir Jesus zuhören, dann reden wir von jemandem, der in direktem Kontakt Tag für Tag für Tag mit Menschen war, für die es nicht selbstverständlich war, dass sie ohne Hunger abends eingeschlafen sind. Das ist der Jesus, dem wir folgen. Das ist der Jesus, dem wir mit unserem Leben dienen wollen. Ich gehe mal in Vers 33 und Vers 35. Jesus entgegnete: Amen, ich versichere euch, das ist Vers 32, Entschuldigung, 33, das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Ich bin das Brot, das Leben schenkt, oder ich bin das Brot des Lebens. In anderen Übersetzungen sagte Jesus zu ihnen: Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Das ist ja eine der Gefahren, die wir als Reiche haben, dass wenn wir Texte in der Bibel lesen, die diese zentralen physischen Bedürfnisse ansprechen, Hunger, Durst, so eine Grundversorgung, dass wir das sofort und gerne vergeistigen. Und deswegen habe ich es hier jetzt mal im Zusammenhang gelesen. Es steht im Zusammenhang eben mit dieser Brotvermehrung und dass Jesus sagt: Mensch, ihr folgt mir nicht, weil ihr verstanden habt, dass das, was ich hier getan habe, ein Zeichen ist, dass Gottes Herrschaft begonnen hat und dass Gott eingreift in diese Welt, sondern ihr folgt mir schlicht und ergreifend, weil eure Mägen gefüllt worden sind. Und in diesem Kontext sagt er dann: Ich bin das Brot des Lebens. Er redet hier rein in die Lebenssituation von Menschen, für die das ein verlockendes Angebot ist. Ich glaube, dass er das an dieser Stelle nicht physisch meint, im Sinne von, wer Jesus folgt, wird keinen Hunger mehr haben und hat immer Brot auf dem Teller. Die Realität ist ja weltweit eine andere. Es ist schon in einer vergeistigten Art und Weise hier gemeint, aber er bewegt sich hier eben in sehr existenziellen Bahnen. Hunger ist ja kein Nebenbei-Gefühl. Hunger ist das Gefühl, das vielleicht alle anderen Gefühle fressen kann. Okay, ich gehe wieder ins Lukas-Evangelium, in Lukas 10. Das ist so ein Wort, das hat mich immer so ein bisschen befremdet. Und umso länger ich das irgendwie mir so angucke, denke ich so, ja, wahrscheinlich musste das so sein. Anders geht das ja gar nicht. Also Jesus beginnt ja mit 12 Leuten und hat dann so einen erweiterten Kreis von Leuten. Und hier in dieser Geschichte ist dieser erweiterte Kreis 70 Leute groß. Wir wissen dann, dass die junge Gemeinde sehr schnell ein paar tausend Leute groß war. Aber es ist ja immer noch, ne, was sind ein paar tausend Leute im Hinblick auf hunderte Millionen Menschen, die damals auf der Welt gelebt haben oder eben die paar Milliarden, die heute auf der Erde leben. Und zu Lebzeiten Jesu hat er sie mal ausgesandt, seine Leute. Weil es würde ja der Zeitpunkt kommen, der war nicht mehr fern, da würde Jesus selber nicht mehr dabei sein. Und einer alleine kann schlecht durch die ganze Welt ziehen und den Menschen erzählen, dass Gottes Herrschaft angebrochen ist. Er brauchte Leute, die das für ihn multipliziert haben. Teil seines Ausbildungskonzeptes war Vers 4 und 5, nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Und bleibt unterwegs nicht stehen, um jemanden zu begrüßen. Das muss man dazu sagen, ne? Wenn man unterwegs gewesen ist von A nach B und man kam bei dem Schwippschwager seiner Großcousine, dessen Hund und davon der Besitzer vorbei, ja, dann konnte es schon mal passieren, dass man da 3 Stunden Tee getrunken hat. Deswegen diese Anweisung mit dem Grüßen. Ja? Also es gibt ja eine bestimmte Form von Höflichkeit, die sehen in anderen Kulturen anders aus als bei uns. Ja? Wir können gut an Häusern vorbeifahren von Leuten, die wir gut kennen. Das ist in anderen Kulturen, wäre das unhöflich. Jesus fordert sie hier auf, seid straight. Also benehmt euch wie Deutsche, ne, geht von A nach B, ne, neben, also auf dem Weg dahin dürft ihr schon im Vorbeigehen Hallo sagen, ne, aber jetzt nicht Küsschen hier, Küsschen da und so weiter. Ne, so. Nehmt kein Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Das ist Teil des Ausbildungskonzeptes gewesen. Weil sie würden später, also in ein paar Monaten, werden diese Christen in alle Welt gehen, in Gebiete, die sie nicht kennen, wo sie keine Verwandten haben, keine Freunde haben. Freunde ist sowieso ein schwieriges Thema in der Zeit, also sagen wir mal, keine Verwandten haben, keine Leute haben, die sich irgendwie verpflichtet fühlen könnten, sich zu kümmern um Leute, die des Weges kommen. Sie mussten darauf vertrauen können, dass Gott ein Versorger ist, dass Gott sich kümmert. Anders wäre das mit dem Reich Gottes gescheitert, mit der Ausbreitung des Reiches Gottes gescheitert. Lukas 16. Oh, ein bisschen Zeit haben wir noch, schaffen wir. Lukas 16. Ich hatte schon vorhin Jeanette an dem Beamer gesagt, mal sehen, wie weit wir heute kommen. Kein Diener kann 2 Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Es gibt jetzt, sage ich mal, ein Wort an Reiche oder an Leute, die zwischendurch YouTube-Predigtvideos gucken. Wenn ihr in eine Ecke reingeratet, so predigtmäßig, wo euch gesagt wird, wenn ihr Jesus richtig folgt, dann wird das eure Geldbörse spüren und damit gemeint ist, dass die Geldbörse gut gefüllt ist, dann ist das Mist. Schon mal ein guter Test. Ja? Also wenn ihr solchen Predigtlinien begegnet, also ihr hört euch 6 Predigten an und 1,5 davon gehen darüber, dass Jesus zu folgen euch irgendwie reicher macht, ja, dann wisst ihr schon, dass ihr Mist hört. Das bewahrt euch vor ungefähr 80% dessen, was so im Netz gerne gesehen wird. Das nur mal so als Nebenbemerkung für uns alle hier. Jesus sagt an dieser Stelle, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Also wenn ich das jetzt wieder in einen Kalenderspruch umsetze, der mir hilft, dann wäre, glaube ich, der Tipp, den Jesus uns Reichen geben würde oder allen Menschen geben würde, tu nichts wegen dem Geld. Gibt es eine berufliche Entscheidung, die du fällst? Fällt sie nicht wegen dem Geld. Mal so als grober Daumen. Frag dich, sollst du das tun? Frag dich nicht, was bringt es finanziell? Tu nichts wegen dem Geld. Weil Jesus sagt, man kann nicht dem Mammon dienen und ihm. Geht nicht. So eine ganz simple Aussage hier an dieser Stelle. Also nochmal, ne? Es geht nicht darum, jetzt hier irgendwen zu ärgern. Mit irgendwen meine ich jetzt mich zu ärgern. Es geht nicht darum, irgendwie das, ne? Sondern es geht darum, dass das, was Jesus sagt, dass es mich an irgendeiner Stelle trifft. Und dass es mich an irgendeiner Stelle in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem, wie bewerte ich mein Leben,
dass es mich an dieser Stelle auch mal packt. Und ich merke, dass solche Themen bei mir viel an Fragen hochwerfen. Also was heißt das denn jetzt dann für mich? Und diese Frage ist ja die spannende Frage, die werde ich bestimmt nicht von vorne beantworten. In Lukas 16 auch gibt es die Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Der reiche Mann hat keinen Namen. Der Arme, der Lazarus, der hat einen Namen. Das allein ist schon irgendwie spannend, wenn man das so sieht. Und dann gibt es in dieser Geschichte, heißt es dann, dass beide sterben und beide landen irgendwie in der Ewigkeit und der eine an einem guten Ort, der andere an einem nicht so guten Ort. Und der Reiche, der ist an einem nicht so guten Ort gelandet und unterhält sich von diesem Ort mit Abraham. Also ganz sicher, wir werden uns in der Ewigkeit nicht mit Abraham unterhalten. Also wir haben es hier einfach nur mit einer Geschichte zu tun. Jesus will mit dieser Geschichte was lehren. Jesus will was uns sagen über die Fragen von Arm und Reich und ein paar andere Fragen. So, ne? Und dann kommt da ein krasses Wort. Abraham sagte, mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast. Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Also das ist nicht die ganze Zusammenfassung des Evangeliums. Ja? Also wenn du ein gutes Leben hattest, ja, soll diese Geschichte dir nicht sagen, oh, nee, sieh mal zu, dass du jetzt nochmal abbiegst so ins Schreckliche, ne? Damit du dann in der Ewigkeit irgendwie nicht irgendwie am völlig falschen Ort landest. Das wird auch deutlich, wenn man die Gesamtgeschichte sich anguckt. Aber es ist ja erstmal spannend, dass Jesus überhaupt so einen Satz sagt. Dass er eine Geschichte erzählt mit so einem Satz. Tatsächlich zieht Jesus das durch und sagt uns Reichen vorsichtig. Und wie tief dieses vorsichtig geht, wie breit, wie hoch, welche Dimensionen das hat. Jeder von uns muss das selber Schritt für Schritt irgendwie für sich entscheiden und sagen, so, was heißt das jetzt? Und manche Entscheidungen, die wir heute treffen, dann gucken wir in 5 Jahren zurück und sagen, würden wir heute nochmal anders machen. Und das ist Jesus nachfolgen. Schritt für Schritt weitergehen. Und jetzt nehme ich mal die klassische Geschichte, Lukas 18, also hier geht es immer noch um die Reichen. Oder, ja, am Anfang ging es ja mehr um die Armen, jetzt mehr um die Reichen. Lukas 18, Vers 18. Ein einflussreicher Mann fragte Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht die Ehe brechen, nicht morden, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist eine Aufzählung unter Theologen kennt man das sozusagen als die rechte Seite der Gesetzestafel. Ne? Mose kommt vom Berg runter, hat 2 Gesetzestafeln in der Hand und links stehen mehr so die theologischen Themen, du sollst Gott alleine anbeten und so, solche Sachen. Ne? Und rechts stehen so die ganz praktischen Sachen. Also das ist jetzt die Aufzählung der praktischen Sachen. Also Gott alleine anbeten ist zwar auch was ziemlich Praktisches, aber ne, das ist jetzt hier das, was dein Nachbar sieht. Ja? Du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht morden, sollst nicht stehlen oder so. Ne? Das ist so, ne? Und tatsächlich ist es so, dass wenn Jesus uns begegnet, dann will er tatsächlich, dass wir ein Leben führen, das anständig ist. Also wir reden jetzt ja hier von verhältnismäßig übersichtlichen Geschichten. Diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt, erwiderte der Mann. Da hat er vielen von uns, also mir zumindest, richtig was voraus. Der war ein Guter. Ja, also jeder von uns kennt doch gute Menschen. Also irgendwie tolle Leute, so ganz, ganz tolle Leute. Manche von uns sind tolle Leute, also ich kenne zumindest hier einige.
Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm: Eines fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast und verteil das Geld an die Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben und dann komm und folge mir. Das sind ja so diese Momente, da würden wir am liebsten zurückspulen und würden Jesus so ein bisschen andere Worte in den Mund legen. Also das würden wir gerne so ein bisschen, kann man das nicht ein bisschen anders formulieren? Also warum wird er hier an dieser Stelle so konkret? Ich glaube, einer der Gründe, warum er so konkret wird, ist, dass es Menschen gibt, denen Jesus genau diesen Satz sagt. Vielleicht gibt es sie sogar unter uns. Es ist möglich, dass Jesus zu uns kommt und sagt, all in. Sowas kommt vor. Kommt das immer vor bei jedem? Nein. Hatte ich ja vorhin beschrieben, ne, dass Paulus und Petrus im gemeindlichen Alltag die Dinge dann auch ein bisschen anders sortieren, beschreiben. Aber auch da gibt es Leute, die all in gehen. Und das Krasse ist, dass dieses gib weg, was du hast, dass Jesus das ohne mit der Wimper zu zucken damit verknüpft, dass es einen unverlierbaren Schatz im Himmel gibt. Wie als wenn man das Geld rüber transferieren könnte in die Ewigkeit. Was du weggibst, das wird da drüben gut geschrieben. Und jetzt kommt die Reaktion, die irgendwie total verständlich ist. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Wie gesagt, Jesus hat meistens mit Armen zu tun, weitgehend mit Armen zu tun. Manchmal hat er mit Leuten wie uns zu tun. Jesus war auch Reichtum nicht fremd. Er kannte reiche Leute. Jesus sah ihn so dastehen und sagte, wie schwer haben es doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Also für die Jüngeren unter uns, Nadelöhr, ne, das ist dieses, ne, diese Nadel, dieses spitze Ding, wo man oben durchs Loch was durchkriegt. So, ne? Also bei den Jüngeren ist es ja eher so, dass wenn was kaputt geht, wird es weggeschmissen und was Neues gekauft. Irgendwie so. Also es gibt Zeiten, gab Zeiten, da hat man Dinge repariert. Und daher kommt dieser Begriff des Nadelöhrs. Ja? Das ist eine ganz kleine Öffnung. Und ein Kamel ist ein tendenziell größeres Tier. In der Umwelt Jesu das größte Tier, das da durch die Gegend lief. Also wir würden heute sagen, ein Blauwal, ja, um das einfach sich vorstellen zu können. Das ist ein schwieriges Wort. Das ist so schwierig, dass man Jahrhunderte später einen Ausleger findet, der sagt, ja, es gibt ein Tor in Jerusalem, das ist das Nadelöhr. Da kamen Kamele nur gerobbt durch und damit die da durchpassten, musste man ihnen alles abnehmen, was auf sie draufgeladen war. Ungefähr 1000 nach Christus ist dieser Text geschrieben und alle sind sich einig, das hat es nie gegeben, dieses Nadelöhr. Das gab es nicht. Aber nett, ne? Die Geschichte ist irgendwie, okay, wir kriegen das Kamel da doch noch durchgeschoben. Jesus benutzt eigentlich ein Bild, das sagt, nee, da passt nichts durch. Geht nicht. Und die Jünger Jesu, also ich und ein paar andere Leute, sind entsetzt. Wir sind in dieser Situation dabei und fragen uns, und was jetzt? Als die Leute das hörten, fragten sie Jesus, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Hängt auch damit zusammen, dass die Leute damals dachten, ich hoffe, dass hier wenige Leute sitzen, die das denken, dass die Leute damals dachten, wenn es mir gut geht, dann weil Gott mich gesegnet hat. Wenn es dir schlecht geht, dann ja wohl, weil du ein Problem mit Gott hast. Ich hoffe, dass diese Theologie hier nicht so verbreitet ist, weil sie keine biblische Theologie ist, sondern einfach nur nordamerikanischer Schrott, der sich über die Welt verbreitet hat. Aber
Na, also, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Und oh, er antwortete, was für die Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Wäre doch schön, wenn die Geschichte hier aufhören würde, aber geht weiter. Da sagte Petrus, du weißt, wir haben unser Eigentum aufgegeben und sind dir gefolgt. Petrus hatte ein Fischerboot. Er hatte eine respektable, sichere Einnahmequelle. Nicht, dass er jeden Tag Fisch genug hatte, aber Petrus hätte in seinem Leben, wenn nicht irgendwie ganz schreckliche Sachen passiert wären, nie hungern müssen. Er war auch in seiner damaligen Zeit eher einer der Besitzenden. Einer von denen, denen es finanziell gesehen besser ging. Deswegen darf Petrus hier reden. Andere Jünger, die unterwegs gewesen sind, sind als Teenies aufgesammelt worden und hätten wahrscheinlich genauso vom kargen Boden hoffentlich leben können wie ihre Eltern. Es gab Ärmere als Petrus, die berufen wurden. Petrus macht sich jetzt zum Sprecher für die eher Vermögenden, also für uns. Und an dieser Stelle sagt er, wir haben alles aufgegeben. Petrus hat seine gesicherte Existenz aufgegeben. Er hat das Boot liegen lassen und ist mit Jesus mitgegangen. Also er hört dieses Wort, diesen Wortwechsel zwischen dem reichen Mann, der reiche Jüngling wird er bei Luther mal genannt, ein einflussreicher Mann, und Jesus, er hört diesen Wortwechsel, wir sehen diesen Wortwechsel, wir sind dabei, wie Jesus das hier redet und alles. Und dann kommt Petrus nach vorne und sagt, aber was ist mit uns? Aber sein Uns ist ein ziemlich radikales Uns. Was ist mit uns, die wir alles aufgegeben haben? Das ist ein krasses Wort. Und dann gibt, anstatt dass Jesus jetzt sagt, ach Petrus, wichtig ist doch, dass wir uns alle lieb haben. Gott dich und du Gott und ne, lass uns jetzt nicht über Geld reden. So hätten wir es gern. Es wäre irgendwie nett. Das wäre geistlich wohltuend. Die Antwort, die Jesus gibt, ist krass. Jesus wandte sich seinen Jüngern zu und sagte, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der irgendetwas aufgibt, um die gute Nachricht verkünden zu können, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Wer dafür etwas zurücklässt, Haus, Frau, Geschwister oder Eltern oder Kinder, wird schon in dieser Welt ein Vielfaches davon wiederbekommen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also, Jesus, die Armen, die Reichen und wir. Ach, ich schaffe auch noch die letzte Stelle, Lukas 21. Lukas, also ich bin über mehrere Stellen rübergegangen, so, ne? Also nicht, dass ihr denkt, es sind nur Auszüge aus dem Lukas-Evangelium. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute ihre Geldspenden in den Opferkasten warfen. Es gab so eine Stelle, da hat man das Geld reingelegt. Also da ist nicht der Helm so verschämt hier durch die Reihen gegangen, sondern da war der Helm sozusagen hier vorne. Und dann sind die Leute nach vorne gegangen und haben das Geld da reingelegt. Und man hat auch dafür gesorgt, dass jeder sehen konnte, wer da nach vorne geht und was er da reinlegt. Das hat man richtig organisiert. Also neben diesem Spendenkasten war jemand mit einer Trompete, tatsächlich. Also Jesu Lebzeiten stand da einer und hat posaunt. Ja? Das heißt, wenn jemand viel gegeben hat, dann wurde mal die Fanfare geblasen. In aller Bescheidenheit hat man sich dann umgedreht, ja, und ist wieder zurückgegangen. Ja? Also, ja, das ist sowas wie bronzene Tafeln auf irgendwelchen Sachen, die man mal gespendet hat. So muss man sich das in etwa vorstellen. Jesus blickte auf und sah, wie reiche Leute ihre Geldspenden in den Opferkasten warfen. Er sah auch eine arme Witwe, die steckte zwei kleine Kupfermünzen hinein. Zwei Kupfermünzen sind 2 Tagesgehälter ungefähr für einen Tagelöhner. Also wenn einer von euch so ein Mindestgehalt bekommt, ich weiß gar nicht, 9,20 Euro? Na, also, stimmt doch, oder? Irgendwie so, ja, guck mal, wir sind ja in einem Umfeld, da weiß doch schon keiner, wie hoch das Mindestgehalt ist. So, ne? Also sagen wir mal 10 Euro, leichter zu rechnen, ne? Mal 8. Nee, da, ach was, ich weiß nicht, welche Partei du wählst, aber nein. Ne? Also so, 10 Euro, ne? 10 Euro, ne? Mal 8, 80 Euro, 2 Tage, 160 Euro. Da war also eine Frau, die gab 2 Kupfermünzen. Und es ist deutlich, dass in dieser Geschichte gemeint ist, sie gab wenig. Da sagt er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Eigentlich würde man sich doch wünschen, dass Jesus aufspringt und sagt, halt, gute Frau, behalt das Geld. Das ist doch Geld, das du dringend zum Leben benötigt hättest. Ich sag ja, ne? Jesus ist, was das Thema Geld angeht, für uns der Tiefpunkt. Wie gesagt, danach wird es alles wieder ein bisschen softer. Real existierende Gemeinde, real existierend, wie sind wir unterwegs als Christen. Aber warum nicht auch mal einmal die schroffe Version? Also man muss ja nicht immer Gemälde aus dem 17. Jahrhundert angucken oder Impressionisten, sondern man kann ja auch mal Holzschnitte. An dieser Stelle ist es eher der Holzschnitt, das gebe ich zu. Okay, was sagt Jesus den Armen? Den Armen sagt Jesus, Gott ist bei euch. Arme sind nicht bedauernswerte Menschen, sondern Arme sind Menschen, bei denen Gott ist. Den Reichen, das sage ich jetzt sehr soft, den Reichen sagt er, beschränkt euch. Ich habe jetzt vor kurzem was gelesen, wie gesagt, war jetzt gerade in Israel, habe wieder so ein paar von diesen Mischungen aus Reiseführer und Fromm und wie auch immer so in Israel ist das schwierig, das eine vom anderen zu trennen. Und da habe ich jetzt gelesen, dass es unter den Pharisäern die Regel gab, man darf höchstens 20% spenden. Weil wer über 20% gibt, das ist dann schon irgendwie, das ist zu doll. Und da habe ich das so gelesen und habe gedacht, also das steht definitiv zumindest nicht in der Bibel. Also man darf weniger. Aber man darf auch mehr. Man kann, also, und auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ich das alles irgendwie mir angucke, dann liege ich auf jeden Fall nicht falsch damit zu sagen, wer reich ist, muss sich beschränken. Wer reich ist, muss irgendwie gucken, dass er das nicht alles selber verfuttert. Auf welcher Ebene auch immer. Und der Gemeinde Jesu, also uns zum Beispiel jetzt hier, unser kleiner Verein hier in der Haldesdorfer Straße und die vielen anderen 100 Vereine, die es hier so in der Stadt gibt, die großen Kirchen und die kleinen und die ganz kleinen und so. Ne? An dieser Stelle, glaube ich, kann man sagen, dass wir uns den Armen zuwenden müssen. Es darf keinen Ort in der Gemeinde geben, wo es netter ist, reich zu sein, als arm zu sein. An dieser Stelle müssen wir sehr immer wieder aufpassen und gucken, dass wir nicht unterscheiden zwischen denen, die irgendwie einflussreich sind und reich und erfolgreich und so weiter und den anderen, die, naja, auch das ist, glaube ich, deutlich. Also, ich lade euch ein, die Bibel zu lesen. Der ein oder andere muss vielleicht vorher noch einen Schluck Wein trinken, um das besser durchzustehen. Ich lade euch aber eben ein, auch mit so einer Predigt, euch auf Jesus einzulassen. Die nächsten Wochen wird es
mehrere so Predigten geben, die sehr von Jesus herkommen, wo es mir auch gar nicht so sehr darum, im Detail darum geht, zu sagen, so, was mache ich das jetzt, was heißt das jetzt für mich persönlich und heute und sondern in die Begegnung mit Jesus zu kommen, Jesus, der Sohn Gottes, und auch zu spüren, da kommt ein ganz schöner Fels um die Ecke. Jesus ist nicht einfach der nette Freund von nebenan, sondern mit Jesus kommt der Herr der Herren und der König der Könige. Und wenn er was sagt, dann darf uns das auch ruhig mal treffen, weil es Jesus ist. Einfach, weil es Jesus ist. Ich bete mit uns. Jesus, wir haben vorhin gesungen, dass alle Augen auf dich gerichtet sind. Und das bitte ich, dass wir unsere Augen auf dich richten. Auf dich wollen wir uns zubewegen. Egal wie weit wir weg sind, egal wie dicht wir an dir dran sind, auf dich wollen wir zugehen. Dass wir dir folgen, das soll unser Bankkonto merken, das soll unser Terminkalender merken. Das sollen die Leute merken, die uns skeptisch beobachten und die es wohlwollend tun. Und gerade jetzt hier möchte ich dich nochmal neu bitten, sei unser Erlöser. Du weißt, wer von uns wo so seine Bindungen hat, seine Ketten, wo wer von uns dir Vorschriften macht, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst. Und wir bitten dich, mach uns frei. Frei, dir zu dienen, frei, dir zu folgen. Frei, das Leben zu leben, das du ermöglichst. Amen.